Nils Birbaumer und Jörg Zittlau? Denken wird überschätzt. Warum unser Gehirn die Leere liebt. Stell dir vor, du hast genau zwei Möglichkeiten, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Entweder du schuftest 6 Stunden bei sengender Hitze auf dem Bau oder du verbringst dieselbe Zeit in einem leeren, klimatisierten Raum und machst rein gar nichts. Die Bezahlung ist in beiden Fällen identisch. Was wählst du? Falls du dich für die erste Option entschieden hast, bist du damit nicht alleine. Tatsächlich meiden viele Menschen das Nichtstun beinahe so wie der Teufel das Weihwasser. Das gilt übrigens auch für die Freizeit. Glaubst du nicht? Dann überleg doch mal, wann du zuletzt mit der Bahn gefahren bist, ohne sofort dein Smartphone zu zücken. Dabei muss gedankliche Leere keineswegs eine Qual sein. Ganz im Gegenteil. Mitunter sind wir sogar am glücklichsten, wenn wir uns in genau diesem Zustand befinden. Diese Blinks zeigen dir, dass Leere viel mehr ist als bloße Langeweile. Du wirst entdecken, dass uns Leere ausgesprochen gut tut und erfahren, warum gerade Philosophen sie so schätzen. Außerdem zeigen wir dir, warum die Leere untrennbar mit deinem Leben verbunden ist. Blink Nummer 1. Wir sind kaum in der Lage, einfach mal nichts zu tun. Wann hast du zuletzt versucht, einfach mal nichts zu tun? Nein, damit ist nicht gemeint, auf dem Sofa zu lümmeln und Musik zu hören oder eine Netflix-Serie anzuschauen. Wann hast du wirklich einmal nichts getan? Fakt ist, Menschen sind allgemein ziemlich schlecht im Nichtstun. Das ist nichts Neues. Ein amüsantes Beispiel dafür liefert Loriots Feierabendsketch aus dem Jahr 1977. In diesem sitzt ein Mann namens Hermann friedlich in seinem Sessel, während man im Hintergrund seine Ehefrau sieht, die einer Ameise gleich durch die Küche flitzt und Hermann ständig fragt, was er denn da eigentlich mache. Hermann antwortet immer wieder gleich:
Nichts mache ich.
Seine Frau kann das jedoch überhaupt nicht nachvollziehen. Wieder und wieder fordert sie ihn auf, doch etwas zu lesen oder eine Runde spazieren zu gehen. Das Nichtstun scheint in ihrer Welt gar nicht vorzukommen. Damit ist sie nicht alleine. Die meisten von uns fürchten kaum etwas so sehr wie die Langeweile. Unentwegt suchen wir nach neuen Stimulationen und Erlebnissen. Auch der überbordende Medienkonsum trägt zu diesem unstillbaren Erlebnishunger bei. Da es heutzutage immer mehr Unterhaltungsangebote gibt, können wir die Leerlaufphasen auch ziemlich gut vermeiden. Das hat allerdings seinen Preis, denn so verlernen wir, Phasen der Leere hinzunehmen und damit umzugehen. Und das betrifft keineswegs nur die jüngeren Generationen. Laut dem Bundesamt für Statistik verbringen Deutsche, die 50 und älter sind, durchschnittlich 5 Stunden täglich vor dem Fernseher. In diesem Zusammenhang prägte der Soziologe Gerhard Schulze bereits 1992 den Begriff der Erlebnisgesellschaft. Schulze konnte zeigen, dass wir unser gesamtes Leben danach ausrichten, möglichst viel zu erleben. Wir sind regelrecht gierig nach immer neuen Reizen. So stellte Schulze beispielsweise fest, dass wir uns schon während wir einen Film ansehen, Gedanken darüber machen, was wir stattdessen oder als nächstes anschauen könnten. Auf diese Art und Weise bleiben wir in einem andauernden Erregungskreislauf hängen, in dem wir zwar ständig stimuliert werden, aber keine nachhaltigen Erfahrungen mehr zulassen. Doch damit nicht genug. Menschen hassen das Nichtstun sogar so sehr, dass sie lieber leiden, als sich der Untätigkeit hinzugeben. Der Psychologe Timothy Wilson führte dazu im Jahr 2014 zwei Studien durch, in denen er die Teilnehmer aufforderte, einfach mal nichts zu tun. In der ersten Studie hielten die Teilnehmer nicht einmal 15 Minuten durch. In der zweiten stellte Wilson seinen Probanden einen Elektroschocker zur Verfügung, mit dem sie sich bei allzu großer Langeweile selbst Stromschläge zufügen konnten. Und tatsächlich, 2/3 der männlichen Testpersonen verpassten sich innerhalb von 15 Minuten durchschnittlich 7 Stromschläge. Männer schockten sich übrigens häufiger als Frauen, was darauf hindeutet, dass die sogar noch sensationsgeiler sind. Blink Nummer 2. Es gibt viele Möglichkeiten, unseren Geist zu leeren. Unser Wille hält uns jedoch regelmäßig davon ab. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mit der sogenannten Leere überhaupt gemeint ist. In diesem Blink widmen wir uns einer Antwort auf diese Frage und schauen uns außerdem an, was verschiedene Denker im Laufe der Jahrhunderte darüber gesagt haben. Geistige Lehre wird zunächst über das Fehlen bestimmter Phänomene definiert. So sind wir im geistigen Leerlauf frei von jeglichen Gedanken, Wünschen, Gefühlen oder Sinneseindrücken. Doch wieso fällt es uns so schwer, diesen Zustand zu erreichen? Die Motivationsforschung lehrt uns, dass wir ein permanentes Verlangen nach neuen Dingen und Erfahrungen haben. Wir wollen immer mehr. Dieses Bedürfnis hindert uns daran, einen Zustand der Leere zu erreichen. Dabei ist es uns oft egal, ob es um Schokolade, Statussymbole oder Sex geht. Hauptsache, wir stillen unser Verlangen nach Neuem, nach mehr. Dieses zwanghafte Wollen führt allerdings zu einer Art Abhängigkeit, aus der wiederum Leid entsteht. Schließlich kann unser Verlangen nicht immer gestillt werden. Und wenn wir nicht bekommen, was wir uns wünschen, dann sind wir deprimiert oder enttäuscht. Mit anderen Worten, wir leiden. Leere bedeutet hingegen Freiheit. Das wusste schon Siddhartha Gautama, der vor etwa 2500 Jahren den Buddhismus begründete. Er hatte eine ganz konkrete Vorstellung, wie man die Leere und damit die Freiheit von ständigem Verlangen nach mehr erreichen kann. Zunächst einmal sollte man nicht versuchen, den Willen durch Meditation zu bezwingen, da dies den Willen nur in die Rolle eines Gegners dränge. Auch Drogen sind keine geeignete Methode, da sie den Willen nur betäuben. Stattdessen bestand für ihn die Lösung darin, sich klarzumachen, dass unsere menschliche Existenz nur aus willkürlichen, aneinandergereihten Momenten besteht. Siddhartha zufolge beruht all unser Wollen und Streben auf der Vorstellung, dass das Leben einen Sinn hat. Dieser imaginierte Sinn ist wie ein Motor, der den Willen am Laufen hält. Doch in Wirklichkeit ist unsere Existenz vollkommen sinnlos. Erst wenn wir das begreifen, erlischt auch unser Wille und macht Platz für Leere und echte Freiheit. Für den Philosophen Arthur Schopenhauer führen hingegen Kunst und Ethik in die Leere. So können wir ihm zufolge unseren Gedankenstrom anhalten, indem wir zum Beispiel der musikalischen Darstellung einer Blüte in einer Symphonie lauschen. Musik ist nach Schopenhauer nämlich in der Lage, in uns eine Art Blumenwillen zu erschaffen, der uns die Welt so wahrnehmen lässt, als seien wir selbst eine Blüte. Indem wir uns auf diese Art selbst vergessen, kommt auch unser ständiges Verlangen zur Ruhe. Für Nietzsche wiederum führt erst die Ekstase, die völlige Überflutung der Sinne, in die Leere. Und das, obwohl er selbst einen Großteil seines Lebens zurückgezogen und in sich gekehrt in der Schweiz verbrachte. Blink Nummer 3. Für geistige Leere benötigen wir Hemmsignale und die richtige Hirnfrequenz. Im Gegensatz zu Siddhartha Gautama, Schopenhauer und Nietzsche haben wir heute einen großen Vorteil. Dank moderner Technik können wir inzwischen direkt in unsere Köpfe hineinschauen, wo Leere als Zustand messbar ist. Wenn wir die Leere also besser verstehen wollen, sollten wir uns anschauen, wie sie in unserem Gehirn entsteht. Das menschliche Gehirn ist ein feines Netzwerk aus rund 86 Milliarden Nervenzellen, auch Neuronen genannt. Diese Neuronen kommunizieren ständig miteinander, indem sie über Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, den Synapsen, diverse Neurotransmitter austauschen. Auf diese Art können Neuronen andere Neuronen entweder hemmen oder aktivieren. Ein Beispiel. Stell dir vor, du holst einen Auflauf aus dem Backofen. Dabei merkst du, dass die Auflaufform verdammt heiß ist und du dir deine Finger verbrennst. In diesem Moment startet im Gehirn der Konkurrenzkampf zwischen aktivierenden und hemmenden Neuronen. Die einen senden die Botschaft sofort fallen lassen in Richtung des motorischen Zentrums. Zeitgleich wird dir aber bewusst, dass durch das Fallen lassen eine riesige Sauerei entstünde und das Dinner ruiniert wäre. Daher werden im Gegenzug Hemmsignale mit der Nachricht auf keinen Fall fallen lassen an dein motorisches Zentrum gesendet. So kannst du die heiße Form doch noch auf die Ablage retten. Was auf unser Handeln zutrifft, gilt auch für unsere Gedanken. Wenn sie weniger werden sollen, brauchen wir mehr hemmende als aktivierende Signale im Gehirn. Entscheidend dafür ist der Thalamus, ein Teil des Zwischenhirns. Hier entstehen nämlich die entscheidenden Hemmsignale, die dazu führen, dass bestimmte Reize gar nicht erst in unseren Kortex und damit in unser Bewusstsein gelangen. Der Thalamus ist also eine Art Reizfilter. Einen besonders ausgeprägten Thalamus haben übrigens Katzen. Deswegen nimmt ihr Kortex nur relativ wenig Reize wahr. Das ist auch der Grund, warum sie so gut und gerne dösen. Für eine angenehme Leere ist außerdem die richtige Frequenz im Gehirn wichtig. Und die kann man messen und per EEG auch aufzeichnen. Dabei ergeben sich aus verschiedenen Arten von neuronaler Aktivität bestimmte Wellenmuster, aus denen sich wiederum Rückschlüsse über den jeweiligen Bewusstseinszustand ziehen lassen. Befinden wir uns beispielsweise in einem entspannten Wachzustand, dann schwingt unser Gehirn in Alpha-Wellen. Diese Alpha-Frequenz sorgt dafür, dass die Neuronen eher Hemmsignale aussenden und damit relativ wenig Reize in unser Bewusstsein lassen. Wir fühlen uns angenehm leer, sind aber dennoch aufnahmebereit, relaxed, aber wach. Man kann sein Hirn sogar gezielt in einen Alpha-Zustand versetzen, indem man sich zum Beispiel alleine auf eine grüne Wiese legt oder zu Hause klassische Musik auflegt. Blink Nummer 4. Evolutionsbedingte Mechanismen im Gehirn erschweren den Zugang zur Leere. Grundsätzlich sind die einzelnen Hirnbereiche für ganz bestimmte Aufgaben zuständig. Oft ist es aber auch so, dass mehrere Areale zusammenarbeiten müssen. Das gilt zum Beispiel bei der Entscheidung Fight or Flight, an Ort und Stelle bleiben und kämpfen oder schleunigst verschwinden. Für diese Frage ist das sogenannte Defense System zuständig. Das ist ein System aus mehreren Hirnregionen, die in Gefahrensituationen intensiv zusammenarbeiten. Bei Gefahr kommt es nämlich darauf an, verschiedene Informationen, unter anderem Gehörtes und Gesehenes, schnellstmöglich zu verarbeiten und dann in Windeseile zu entscheiden, soll ich lieber vor dem Löwen abhauen oder gegen ihn kämpfen. Da der Mensch im Vergleich zu seinen nächsten Verwandten körperlich eher schlecht ausgestattet war, nahm das Defense System im Laufe der menschlichen Evolution eine besondere Rolle ein. Es verschaffte unseren Vorfahren oft einen entscheidenden Vorteil. Ein wichtiges Hirnareal des Defense Systems ist die Amygdala, eine mandelförmige Ansammlung von Kernen im linken und rechten Schläfenlappen. Ihre Funktion lässt sich besonders gut erkennen, wenn sie fehlt. So schnuppert eine Ratte ohne Amygdala schon mal interessiert an einer vor sich hindösenden Katze. Bei Menschen mit beschädigter Amygdala lässt sich dasselbe Phänomen beobachten. Sie fürchten sich plötzlich nicht mehr. Haben Menschen hingegen, etwa aufgrund eines Gendefekts, eine vergrößerte Amygdala, sind sie besonders ängstlich. Eine zentrale Rolle bei Angstzuständen spielt aber auch unsere heutige Lebensweise. Denn obwohl wir im Alltag so gut wie keinen realen, lebensbedrohlichen Gefahren mehr ausgesetzt sind und unsere Amygdala eigentlich entspannen könnte, sind wir dennoch ständig Ängsten ausgesetzt. Hat da gerade mein Handy geklingelt? Verpasse ich etwas, wenn ich nicht noch schnell auf Facebook gehe? Bin ich attraktiv genug? Durch diese ständigen Ängste und Reize denkt unser Verteidigungssystem permanent, wir seien in Gefahr. Das sorgt für eine dauernde Alarmbereitschaft und fortwährende Aktivierung des Defense-Systems. Doch solange das Defense-System auf Hochtouren läuft, ist auch unser Belohnungssystem im Gehirn runterreguliert. Es schüttet dementsprechend nur geringe Mengen des Belohnungsbotenstoffs Dopamin aus, der unter anderem für Glücksgefühle zuständig ist. Auch aus diesem Grund bevorzugt unser Gehirn die Leere, denn sie gewährt den ansonsten ständig aktiven kleinen grauen Zellen eine wohlverdiente Auszeit. Folgerichtig berichten viele Menschen, die durch Meditation einen Zustand geistiger Leere erreichen, dass sie sich danach besser und wieder voll neuer Energie fühlen. Blink Nummer 5. Auch Tagträumen löst eine Art Ruhezustand im Gehirn aus, der aber nichts mit Leere zu tun hat. Was denkst du, ist angenehmer für dein Gehirn? Zu meditieren oder tagträumerisch aus dem Fenster zu schauen? Vielleicht denkst du, das macht keinen großen Unterschied und beides entspannt dich in gleichem Maße? Nun, neurologisch gesehen sind das zwei komplett unterschiedliche Zustände. Wenn wir tagträumen und gerade nicht allzu sehr gefordert sind, fällt das Gehirn in eine Art Ruhezustand, den Default Mode. Wir lassen unsere Gedanken schweifen. Vielleicht schließen wir auch unsere Augen. Da würde man doch eigentlich denken, das Gehirn sei entspannt und es herrsche eine angenehme Leere im Kopf. Stimmt aber nicht. Während des Tagträumens verbraucht das Gehirn nämlich nur 5% weniger Energie, als wenn wir uns beispielsweise auf eine schwer zu knackende Matheaufgabe konzentrieren. Die Grundaktivität des Gehirns bleibt im Default Mode demnach ungefähr dieselbe wie die, wenn wir uns auf etwas fokussieren. Die Aktivität verschiebt sich schlichtweg in andere Hirnareale, und zwar solche, in denen gerade im Ruhezustand viele Neuronen losfeuern. Hirnbereiche, die im Default Mode aktiv sind, werden zusammen als Default Mode Network, kurz DMN, bezeichnet. Dass unsere Hirnaktivität auch beim Tagträumen hoch bleibt, hat auch einen guten Grund. Man kann sich den Default Mode des Gehirns so ähnlich vorstellen wie einen Laptop im Standby-Modus. Indem sich das Gehirn nicht ganz runterfährt, sondern nur auf Default springt, sind wir auch nach einem verträumten Spaziergang noch in der Lage, an der kniffligen Matheaufgabe weiterzuarbeiten. Wir müssen nicht wieder bei Null anfangen. Anders als der Leerlauf im Gehirn verhilft uns der Default Mode jedoch nur selten zu Glückszuständen und Entspannung. Dies zeigt ein Experiment des Harvard-Psychologen Matthew Killingsworth aus dem Jahr 2010, bei dem der Forscher den Einfluss des Tagträumens auf unsere Befindlichkeit untersuchte. In seiner Studie befragte Killingsworth seine Probanden regelmäßig per Smartphone darüber, was sie gerade machten und ob sie sich dabei glücklich oder unglücklich fühlten. Das Ergebnis? Rund 47% der über 2300 Teilnehmer verbrachte den Großteil des Tages im Default Mode. Fast die Hälfte der Teilnehmer ließen ihre Gedanken also die meiste Zeit über in die Ferne schweifen. Es zeigte sich aber noch etwas. Die tagträumenden Probanden waren tendenziell unglücklicher als jene, die ihre Tage in einem anderen Zustand verbrachten. Blink Nummer 6. Angst vor der Leere kann uns in den Wahnsinn treiben. Hast du dir schon einmal ausgemalt, wie sich vollkommene Isolation anfühlen würde? Was passiert im Gehirn, wenn wir nicht nur völlig allein, sondern auch von jeglichen Reizen und Informationen über die Außenwelt abgeschirmt sind? Der kanadische Psychologe Donald Hebb und sein Schüler Walter Baxton untersuchten Anfang der 1950er Jahre genau diesen Zustand. Sie boten Studenten der McGill University $20 für jeden Tag, den sie in absoluter Isolation verbrachten. Zunächst führten die Psychologen die Studenten in einen schallisolierten Raum. Dort setzte man ihnen eine stark getönte Brille auf und zog ihnen Baumwollhandschuhe und Papprollen über Hände und Arme. Platz nehmen mussten die Probanden auf einem stark gepolsterten Stuhl, wobei zusätzlich noch eine lautstarke Klimaanlage lief, die sämtliche Körpergeräusche wie Herzschlag oder Schlucken übertönte. In diesem Zustand sollten die Versuchspersonen nun möglichst lange ausharren. $20 fürs Nichtstun und dabei noch der Forschung helfen, das klang für viele Studenten nach einer einmaligen Chance. Doch die Sache war bei weitem nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick schien. Die meisten Teilnehmer hielten das Szenario nämlich nicht länger als 2 Tage aus. Viele Studenten mussten den Versuch auch abbrechen, weil sie begannen zu halluzinieren. Der eine hörte Stimmen, die gar nicht da waren. Ein anderer sah, wie Eichhörnchen mit Schneeschuhen durch den Raum sprangen. Selbst nachdem der Versuch schon lange beendet war, hatten viele Teilnehmer noch Schwierigkeiten, Realität und Einbildung voneinander zu unterscheiden. Hebbs Experiment zeigte, dass bei mangelnden Außenreizen die unterbeschäftigten Hirnbereiche damit beginnen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Anders gesagt, bleiben Erlebnisse aus, kreiert unser Gehirn einfach selbst welche. Wir halluzinieren. Der totale Reizentzug kann uns also in den Wahnsinn treiben. Ob wir bei einem solchen Entzug verrückt werden, hängt jedoch auch von unseren Erwartungen ab. Zu dieser Schlussfolgerung kam der Psychologe Peter Südfeld, der in den 1970er Jahren Kritik an Hebbs Experiment übte. So gab es nämlich Aspekte in Hebbs Versuchsaufbau, die schon im Vorhinein die Ängste seiner Probanden schürten. Beispielsweise stellte man den Teilnehmern einen sogenannten Panikbutton zur Verfügung, den sie im Notfall drücken konnten. Notfall? Panik? Diese Aussicht schuf bei vielen der Studienteilnehmer eine negative Erwartungshaltung. Südfeld wiederholte das Experiment ohne derartige Ankündigung in einem Floating Tank, einem schallisolierten Salzwassertank. Hier befanden sich die Teilnehmer in einem Schwebezustand. Sie trieben einfach vor sich hin. Das Ergebnis? Nur 5% der Teilnehmer musste das Experiment abbrechen. Viele wollten sogar gar nicht mehr raus aus dem Tank. Blink Nummer 7. Durch intensives Meditieren ohne Erwartungen können wir einen Zustand der Leere erreichen. Du willst jetzt auch diesen angenehmen Zustand der Leere erreichen, hast aber leider keinen Floating Tank im Keller? Keine Sorge, es geht auch ohne. Wie wär's stattdessen mit Meditation? Auch durch sie können wir in einen Zustand geistiger Leere gelangen. Dabei gibt es viele verschiedene Ansätze, die uns dabei helfen, den Körper von zu vielen Sinneseindrücken zu befreien. Zum Beispiel autogenes Training oder Tiefenentspannung nach Edmund Jacobson. Man benötigt allerdings viel Übung, bis man dadurch einen Zustand der Leere erreicht. Dass sich der Aufwand dennoch lohnt, zeigt eine Studie unter Zen-Mönchen. Diese verbringen den Großteil ihres Lebens damit, einen Zustand geistiger Leere anzustreben. Sie tun das mit Hilfe einer Kombination aus harter körperlicher Betätigung, Dehnübungen und unlösbaren Rätseln, in die man sich gedanklich versenken kann. Eines dieser Rätsel, ein sogenanntes Koan, lautet zum Beispiel so: Jeder kennt das Geräusch von zwei klatschenden Händen. Doch wie klingt eine klatschende Hand? Auch der Autor Niels Birbaumer untersuchte im Rahmen einer Studie an der Universität München die Hirnaktivitäten von Zen-Mönchen. Dabei fand er heraus, dass Zen-Mönche in der Lage sind, ihr Gehirn willkürlich in eine Art dämmerigen Wachzustand zu versetzen. Das entspricht in etwa dem Zustand, in dem wir uns kurz vor dem Einschlafen befinden. Während wir Normalsterblichen jedoch schon bald die Schwelle zum Land der Träume überschreiten, können die Mönche diesen Zustand halten. Unterdessen nehmen sie äußere Sinnesreize besonders stark wahr, allerdings ohne sich dabei auf einen bestimmten Reiz zu konzentrieren. Den Beweis dafür lieferten bildgebende Verfahren. Hier zeigte sich nämlich, dass die hinteren Hirnareale der Mönche, die für die Verarbeitung von Sinnesreizen zuständig sind, von den Bereichen im vorderen Teil des Gehirns, in dem den Reizen eine Bedeutung zugeschrieben wird, entkoppelt zu sein schienen. Deswegen bleiben für sie die Dinge der Außenwelt während der Meditation auch bedeutungslos. Als der Autor die gleichen Versuche an einem befreundeten Neurologen durchführte, der seit Jahrzehnten nach Zen-Tradition meditierte, zeigten die Hirnscans jedoch keine Gemeinsamkeiten mit denen der Mönche. Wie konnte das sein? Vermutlich lag es daran, dass der Kollege im Gegensatz zu den Mönchen mit einer gewissen Erwartung an das Experiment heranging. Er wollte seine langjährige Erfahrung, sein Können unter Beweis stellen. Eben dieser Erwartungsdruck hinderte ihn anscheinend daran, eine tatsächliche Leere zu erreichen. Blink Nummer 8. Auch Musik kann uns helfen, die Leere zu finden. Meditation liegt dir nicht? Kein Problem. Wie wir schon gesehen haben, führen viele Wege in die Leere. Wie wäre es stattdessen mit Musik? Auch sie vermag uns nämlich in einen Zustand der Leere zu versetzen, wobei unerwartete Brüche in einem Musikstück eine ganz besondere Rolle spielen. Schon Kleinkinder bemerken plötzliche Rhythmuswechsel. Studien des Psychologen István Winkler aus dem Jahr 2009 zeigen, dass bereits Babys auf fehlerhafte oder unsaubere Rhythmen sehr deutlich mit Veränderungen der Hirnaktivität reagieren. Der Rhythmus scheint für das Gehirn also ein wichtiger Aspekt zu sein, der tatsächlich eine weitere Möglichkeit darstellt, um die Leere zu erreichen. Die Autoren untersuchten, inwiefern sich unterschiedliche Musikrichtungen auf die Hirnaktivität auswirken. Sie entdeckten, dass rhythmisch simplere Genres wie Popmusik oder Techno die Neuronen in der Großhirnrinde flächendeckend dazu bringen, niederfrequent zu feuern. Einfache Rhythmen können uns demnach besser in einen Zustand der geistigen Leere führen als Musik mit komplizierteren Strukturen, wie beispielsweise Klassik oder Free Jazz. Psyche Louie, eine Psychologin der Wesleyan University, stellte eine Liste von Musikstücken zusammen, die sich besonders gut dafür eignen, einen Zustand der Leere herbeizuführen. Darunter waren Lieder wie Someone Like You von Adele oder Wonderwall von Oasis. Louis untersuchte vor allem den ekstatischen Weg in die Leere, also jenen, den schon Friedrich Nietzsche vorschlug. Sie fand heraus, dass ein gleichmäßiger Rhythmus zwar den Weg in die Leere ebnet, der Zustand aber erst durch einen unerwarteten Bruch wie einen plötzlichen Wechsel der Lautstärke oder des Tempos erreicht werden kann. Die Leere äußert sich dann in einer körperlichen Ekstase, die Louis als Skin-Orgasm bezeichnet. Doch wie sieht es mit der Leere bei den Musikern selbst aus? Sind die Interpreten nicht zu konzentriert, um sich geistig auszuklinken? Kurz gesagt, nein. Wenn ein professioneller Musiker ein Stück spielt, zeigen sich bei ihm ganz ähnliche Hirnaktivitäten wie bei einem meditierenden Zen-Mönch. Geübte Musiker sind nämlich in der Lage, sich völlig von der Außenwelt abzukoppeln und dennoch in höchstem Maße auf ihr fehlerfreies Spiel zu konzentrieren. Das liegt daran, dass sie so sicher im Umgang mit ihrem Instrument sind, dass sie dafür keine komplexe Hirnaktivität mehr benötigen. Amateurmusiker dagegen müssen sich zu sehr auf ihre Motorik konzentrieren, als dass sie einen Zustand der Leere erreichen könnten. Blink Nummer 9. Leere steht am Anfang und Ende unseres Lebens. Selbst wenn wir uns niemals aktiv mit der Leere beschäftigen, können wir doch sicher sein, dass wir uns alle schon einmal in jenem Zustand befanden und ihn auch wieder erreichen werden. Denn die Leere steht am Anfang und am Ende des menschlichen Daseins. Rollen wir das Feld zunächst von hinten auf. Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, berichten von einem tiefen inneren Frieden, bei dem sie ein völliges Gefühl der Leere empfanden. Dies fand ein Forscherteam des Stony Brook Medical Centers in New York heraus. Sie befragten dazu 140 Patienten, die kurzzeitig bereits für tot erklärt worden waren, dann aber doch wieder reanimiert werden konnten. 55 dieser Patienten konnten sich noch an ihre Erfahrung zwischen Herzstillstand und Reanimation erinnern. Die Todeserfahrung ist nach ihren Aussagen gar nicht unangenehm. Die Sterbenden aus der Studie hatten sich dem Tod als etwas Ausweglosem hingegeben. Sie hörten auf zu hoffen. Dies schien ihnen auch gleichzeitig die Angst zu nehmen, denn ihr Leben verlor damit jeglichen Sinn. Ihr Defense System schaltete sich aus und eine tiefe innere Ruhe stellte sich ein. Eine erlösende Leere. Einige der Befragten berichteten auch davon, in einer Art Tunnel gewesen zu sein, indem sie sich auf ein Licht zubewegten. Diese Erfahrung scheint vergleichbar mit jener, die ein Fötus bei der Geburt durchlebt. Auch hier konnten Physiologen zeigen, dass der im Mutterleib sozusagen floatende Fötus Hirnwellen produziert, die denen eines Erwachsenen im Zustand der Leere ähneln. Nach 9 Monaten wird der Fötus schließlich durch einen Tunnel in Richtung des gleißenden Lichts des Kreissaals gepresst. Schon Schopenhauer erkannte diese Ähnlichkeit zwischen Geburt und Tod. Er dachte, dass man bei der Geburt genauso aus dem Nichts komme, wie man beim Sterben zurück in ein Nichts geführt werde. Am Ende unseres Lebens kommen wir also in jedem Fall zur Leere. Wollen wir diesen Zustand aber auch während unseres aktiven Lebens erreichen, sollten wir uns davon keineswegs die große Erleuchtung oder das Aha-Erlebnis schlechthin versprechen. Nur wenn wir die Leere ohne besondere Erwartungen auf uns zukommen lassen, besteht die Chance, sie tatsächlich zu erfahren. Danke, dass du dir die Blinks zu »Denken wird überschätzt« von Nils Birbaumer und Jörg Zittlau angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Die Leere im Kopf gewährt unserem ständig arbeitenden Gehirn eine erfrischende Pause. Wenn wir es schaffen, diesen Zustand zu erreichen, werden wir mit einem erhabenen Glücksgefühl belohnt und fühlen uns danach oft wie neu geboren. Dabei gibt es viele Wege, wie man den Zustand der Leere erreichen kann, sei es Musik, Meditation oder Floating. Bei allen Varianten muss man jedoch darauf achten, nicht zu viel von der Leere zu erwarten. Denn umso mehr wir sie erreichen wollen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich der Zustand einstellt. Was du konkret umsetzen kannst? Musik hören. Wenn du mehr darüber herausfinden möchtest, wie sich verschiedene Musiktitel auf unser Gehirn auswirken, dann gib einfach mal Skin Orgasm Psyche Louis in eine Suchmaschine ein. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.